Vor knapp 2 Monaten, am 6. Juni, erschüttert eine Explosion das Wasserkraftwerk Kachowka im Süden der Ukraine. Ein Teil der Staumauer bricht ein, Wassermassen fließen auf dem Stausee, der Fluss Dnepr tritt über das Ufer. Die Region um Cherson wird überschwemmt. Dieser Hydrologe warnt vor den langfristigen Konsequenzen.
Wenn wir diese Region verlieren, verlieren wir eine Region, die eine bedeutende Ernte eingebracht hat. Die Ernährungssicherheit nicht nur für die Ukraine, sondern vermutlich für die ganze Welt gewährleistet hat. Es ist unpraktisch, eine solche Ressource durch einen terroristischen Akt eines Nichtstaates zu verlieren. Wir müssen alle Maßnahmen ergreifen, um sie zu erhalten.
Das Hochwasser hat die Ernte von Gemüse und Getreide zerstört. Doch für die Zukunft der Region sind nicht die Wassermassen an sich das Problem. Das größte Problem ist der Wassermangel. In dieser Folge blicken wir genauer auf die langfristigen Folgen der Staudammkatastrophe in der Ukraine. Mein Name ist Jan Jessen. Hallo.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NAZ.
Ich bin als Kriegsreporter für die Funke Mediengruppe seit 2022, seit dem Beginn des russischen Überfalls im Februar, immer wieder in der Ukraine unterwegs. Im vergangenen Juni waren wir zufällig da, als die Explosion das Wasserkraftwerk Kachowka zerstört hat und damit eben auch die Staumauer des Stausees. Und wir waren auch in Cherson und haben dort gesehen, wie die Flut gestiegen ist. Und das war schon krass, muss man sagen. Also dass plötzlich ganze Stadtviertel in dieser Großstadt überschwemmt waren. Wir haben gesehen, wie Menschen evakuiert wurden in Schlauchbooten und wir haben das relativ eng begleitet. 4 Wochen später waren wir nochmal in der Ukraine, um einfach auch mal zu schauen, wie sind die mittel- und langfristigen Folgen dieser Katastrophe. Und in dem Zusammenhang haben wir Juri getroffen. Juri ist einer von tausenden Menschen, die vom Hochwasser betroffen waren. Schon am Nachmittag der Katastrophe, da waren wir in Cherson, kam das Wasser eben in dieser Großstadt an. Und 2 Tage später nach der Explosion war das Wasser schon mehr als 50 Kilometer weit geflossen, und zwar Richtung Norden, in den Inulets, das ist ein Nebenfluss des Dnepr, und konkret in die Stadt Afanasyivka, wo das Gehöft von Juri überschwemmt wurde. Afanasyivka ist ein Dorf, das in der Insellage ist. Wie gesagt, im Inulets, das ist ein Nebenfluss des Dnepr. Und der Inulets geht links und rechts an Afanasyivka vorbei. Die hatten allerdings noch nie Probleme mit Hochwasser. Das hat sich eben an diesem Tag geändert, als das Wasser kam nach der Staudammkatastrophe. Juri hat in Afanasyivka mit seiner Familie Kälber gezüchtet, Hühner und Enten gehalten. Und als das Wasser kam, mussten Soldaten die Tiere retten, denn Afanasyivka war einige Monate lang besetzt von den russischen Streitkräften bzw. Streitkräften der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk. Und nachdem Afanasyivka befreit worden war, sind eben dort Soldaten stationiert worden, was in dem Fall ein Riesenglück war für die Dorfbevölkerung, weil diese Soldaten dann sofort geholfen haben, zum einen die Tiere zu retten, aber eben auch Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner in Sicherheit zu bringen. Insgesamt wurden bei dieser Katastrophe allein in Afanasyivka 82 Häuser überschwemmt, unter anderem eben auch das Haus von Juri. Und wir haben Juri dann bei sich zu Hause besucht. Das war, man sah die Folgen dieses Hochwassers immer noch sehr deutlich. Der ganze Garten war voll mit zerstörten und lehmverschmierten Möbeln, mit Klamotten, die über verschiedenen Leinen hingen. Da sahen auch Stofftiere, lehmverschmierte, die über dem Zaun hingen. Das waren die Stofftiere seiner Enkelkinder. Und in seinem Haus alleine stand das Wasser mehr als brusthoch. Das haben wir gesehen, als wir in seinem früheren Schlafzimmer waren, wo man eben noch sehr deutlich sehen konnte, wie hoch das Wasser da war. Was er retten konnte, war ein Kühlschrank, ein Fernseher. Den hat er schon aufgestellt, als wir ihn besucht haben. Das war auch eine zufällige Begegnung, wie so viele übrigens in der Ukraine. Also man geht in so ein Dorf rein und dann haben wir einfach jemanden angequatscht. Das war in dem Fall Juri. Und er war dann auch sehr schnell bereit, mit uns zu sprechen und über seine Erfahrungen zu berichten. Dann hat er uns auch so ein bisschen rumgeführt, unter anderem hinter sein Haus. Und da hat man dann gesehen, da war ein großes Feld und da hatten sie Kartoffeln angebaut. Und diese Kartoffeln waren kaputt, verfault, weil sie eben mehrere Tage unter Wasser gestanden haben. Das ist ein generelles Problem gewesen durch diese Hochwasserkatastrophe. Also viele, viele Menschen sind irgendwie Juri. Da im Süden der Ukraine haben also private Gärten, in denen sie großflächig Gemüse anbauen oder Kartoffeln oder auch Getreide in Teilen. Und das ist ein wichtiger Faktor für die Ernährungssicherheit in der, im Süden der Ukraine. Also dieser Selbstanbau, kleinbäuerliche Strukturen im Grunde genommen. Und all das ist überschwemmt worden. Nicht nur das, sondern eben auch die großen landwirtschaftlichen Strukturen. Also es gibt in der Ukraine riesige Ackerflächen. Dagegen sind die Ackerflächen hier in Deutschland gar nichts. Das stammt aus Sowjetzeiten, als es eben diese großen Kooperativen gab. Da sind also teilweise Felder, die sind zig Hektar groß, also wie gesagt nicht vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland haben. Die Ukraine ist ja auch dafür bekannt, dass sie sehr, sehr viel Getreide anbaut und auch für die Ernährungssicherheit der Welt eben zuständig ist. Und da ist unglaublich viel bei dieser Katastrophe überschwemmt worden. Insgesamt waren das wohl um die 600 Quadratkilometer. Das ist ungefähr, naja, ein bisschen weniger als die Fläche der Stadt Hamburg. Aber da kann man sich mal vorstellen, wie groß das Überschwemmungsgebiet war. Wie gesagt, der Süden der Ukraine gehört zu den landwirtschaftlich produktivsten in der Ukraine. Hier wird Gemüse angebaut, hier wird Getreide angebaut, unter anderem interessanterweise auch Reis, aber vor allem eben Weizen und andere Getreidesorten, Mais auch unter anderem. Und vor dem russischen Überfall wurden allein in der Region Cherson über 1,5 Millionen Tonnen Getreide angebaut. Und ihr habt da sicherlich mitbekommen, dass es, was die Getreideexporte der Ukraine angeht, ohnehin ja Probleme gibt, weil die russischen Streitkräfte die ganzen Häfen gesperrt haben. Also da sind Minen verlegt worden, die russische Flotte patrouilliert im Schwarzen Meer. Und es gab ein Getreideabkommen eine ganze Zeit lang, da hat das einigermaßen funktioniert, sodass in Teilen eben zumindest Schiffe auslaufen konnten und Getreide ausliefern konnten. Das Getreideabkommen ist jetzt zum Stand dieser Podcastaufnahme abgesagt worden. Die Russen haben gesagt, wir wollen nicht mehr weitermachen. Ein Riesenproblem für die Welt, aber ein Riesenproblem ist eben auch das, was durch diese Hochwasserkatastrophe passiert ist. Und Juri Kiriak, das ist der Chef des Zentrums für Hydrometeorologie, das ist ein Teilgebiet der Meteorologie, da geht es also um den Kreislauf des Wassers in der Atmosphäre, der hat mir in Cherson gesagt, wie wichtig der Wiederaufbau dieses Staudamms beziehungsweise eben auch der Bewässerungssysteme ist.
Wir sind verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Wir sind verpflichtet, alles zu tun, um diese Region zu erhalten. Denn die Weltbevölkerung nimmt zu. Es gibt nicht genug für Landwirtschaft geeignetes Land. Land ist das einzige Produkt, das nicht produziert werden kann.
Das muss man vielleicht ein bisschen einordnen, was Juri gerade gesagt hat. Also der andere Juri, also beide heißen Juri, der Experte ist natürlich nicht Juri, der Kleinbauer, den ihr vorhin gehört habt. Wie gesagt, also zur Einordnung, diese hohen Ernteerträge in der Region, die kamen in der Vergangenheit nicht ohne menschliche Hilfe zustande. Es gab in den 20er, 30er Jahren ein Riesenproblem im Süden der Ukraine, eine Wüstenbildung durch eine sehr, sehr extensive Landwirtschaft, gerade insbesondere durch eine Massentierhaltung, die es da im Süden gab. Und das Ganze führte zu einer Versteppung, zu einer Wüstenbildung in der Region. Deswegen haben die Sowjets in den 1950er Jahren ein massives Aufforstungsprogramm durchgeführt und sie haben den Kachowka-Staudamm gebaut und Bewässerungssysteme. Erst dadurch konnte eben diese Wüstenbildung aufgehalten werden und auch die Durchschnittstemperaturen sind dann in der Region gesunken und insofern war Landwirtschaft auch wieder möglich.
Die Pflanzenarten, die sich über 70 Jahre angepasst haben und hier wachsen, werden ohne Wasser nicht überleben. Das heißt, es wird wieder zu einer Veränderung der Pflanzenwelt kommen, zu einer, die ein trockeneres Klima verträgt. Und wir könnten wieder mit einer Situation konfrontiert werden, in der es wieder zu einer Wüstenbildung in dieser Region kommt.
So, und das ist eben genau das Kernproblem. Also das Wasser führt zu Wassermangel. Hört sich irgendwie seltsam an, aber die Fluten haben eben sämtliche Bewässerungssysteme, diese künstlichen Bewässerungssysteme in der Region zerstört. Also sowohl die Kanalsysteme wie eben, aber das ist das Wichtigste eigentlich, die ganzen Pumpen, die es da in der Region gab. Jetzt ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bevor die Pflanzen, die da unten angebaut worden sind bislang, irgendwann absterben. Denn ohne Wasser können sie eben einfach nicht überleben. Für den Experten Juri dürfen daher keine Maßnahmen unversucht bleiben.
Es ist eine Frage des Preises. Wie werden wir Wasser liefern? Werden wir das Wasserkraftwerk reparieren und den Stausee wiederherstellen, wenn das sinnvoll ist? Oder werden wir andere technische Entscheidungen treffen und Wasser aus dem Dnieper pumpen, um das Bewässerungssystem zu versorgen? Und zum Bewässerungssystem selbst. Wir müssen vom Verständnis, dass wir viel Wasser haben, zu einer effizienten Nutzung jedes Tropfens Wasser übergehen, um das Potenzial der Region zu erhalten.
Die Agrarexperten in der Region, auch da haben wir bei unserer jüngsten Reise mit gesprochen, also Leuten, die sich tatsächlich mit dem Thema Landwirtschaft auseinandersetzen, ganz konkret nicht mit dem Thema Wasser wie Juri. Die analysieren jetzt gerade die Erde und erstellen Profile für die betroffenen Gebiete, um zu verstehen, welchen Zustand das Land nach den Überschwemmungen hat. Ein Problem ist natürlich, dass große Teile des Südens der Ukraine, also alles das, was sozusagen südlich des Dnieper liegt, von den russischen Streitkräften noch besetzt ist. Diese Gebiete waren eigentlich heftiger betroffen als die noch von den Ukrainern kontrollierten. Und was da genau geschehen ist, das weiß man bis heute schlicht und ergreifend nicht. Und man kann das eben auch entsprechend nicht analysieren. Die russischen Streitkräfte legen da auch keinen großen Wert drauf. Es gab übrigens auch ganz, ganz schwere Vorwürfe, was die Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen angeht, gegen die russischen Streitkräfte. Also dass beispielsweise nur Menschen mit einem russischen Pass evakuiert wurden. Manche in den besetzten Zonen weigern sich eben noch, russische Pässe anzunehmen. Deswegen soll es sogar Todesfälle gegeben haben. Das ist natürlich jetzt nicht bestätigt, aber das waren eben Dinge, die berichtet wurden seitens der Ukrainerinnen und Ukrainer. Und insofern, also sprechen diese ganzen Experten, sowohl auch Juri, dieser Wasserexperte, aber auch die Agrarexperten, mit denen wir gesprochen haben, erstmal nur für die noch von der Ukraine kontrollierten Gebiete. Was dazu kommt, on top sozusagen von allem, ist der Klimawandel. Auch darüber haben wir gesprochen mit diesen Experten. Und beide sagten, sowohl dieser Agrarexperte, mit dem wir sprachen, als auch Juri, dass der Klimawandel natürlich auch schon Einfluss hat auf die Region, wie überall auf der Welt. Und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen schwieriger. Einige Landwirte versuchen jetzt allerdings schon, auf Saatgut umzustellen, das weniger Bewässerung braucht. Also sie arbeiten da schon in die Perspektive. Das war allerdings auch schon vor dieser Katastrophe eben, weil, wie gesagt, auch der Klimawandel da schon seinen Einfluss gezeigt hat. Die Bewässerungssysteme können also auf die Schnelle wahrscheinlich gar nicht ohne weiteres wieder gefixt werden. Also zum einen, weil schlicht und ergreifend in der Ukraine Krieg herrscht, gerade in der Region Cherson, Saporischschja und den anderen Gebieten, die von der Katastrophe betroffen waren, wird eben aktuell viel gekämpft. Also da ist es einfach schwierig, Dinge zu sanieren, zu reparieren. Und die Frage ist natürlich auch, welche Schwerpunkte man in der Zukunft setzt, wenn der Krieg hoffentlich bald mal irgendwann vorbei ist. Aber dann geht es erstmal darum, dass man die zivile Infrastruktur aufbaut, dass die Leute schlicht und ergreifend wieder ein Dach über dem Kopf haben. Und insofern ist das eine große Frage, wie schnell eben diese Bewässerungssysteme, die so elementar wichtig sind für die Region, wiederhergestellt werden können. Ein zusätzliches Problem in der Region sind die Minen. Dieses Wasser, dieses Hochwasser hat scharfe Minen mitgerissen. Also es waren am Ufer des Stausees und am Ufer des Dnieper viele Minen verlegt. Wie gesagt, auf der einen Seite liegen die ukrainischen Streitkräfte, auf der anderen Seite des Flusses liegen die russischen. Und dementsprechend hat man die Uferböschung gesichert mit Minen. Also naja, gesichert hört sich ein bisschen blöd an. Gesichert meine ich aber in militärischer Sicht. Geht also darum, dass man die Uferböschung mit Minen versehrt hat, damit die jeweils andere Streitkraft nicht auf die andere Seite kommen kann. Problem ist, durch dieses Hochwasser sind diese Minen mitgerissen worden. Zum Teil sind sie unter Wasser explodiert, andere sind beschädigt worden, sodass sie jederzeit explodieren können. Und das Problem ist natürlich auch, dass man nicht mehr wirklich weiß, wo sie sind. Also normalerweise, wenn Minen verlegt werden, wird das kartiert von den jeweiligen Streitkräften, die das tun, auch um ihre eigenen Soldaten zu schützen. Und jetzt, wie gesagt, sind diese Minen irgendwie wild verstreut in der Region und stellen eine Gefahr für die Bevölkerung dar und natürlich auch für das Vieh, was da in der Region gehalten wird. Ja, und natürlich, wir sprachen ja gerade eben schon über die Restaurierung sozusagen dieses Bewässerungssystems. Auch das wird natürlich ein Problem, Baumaßnahmen in der Region durchzuführen, die vermint ist, wo überall Gefahr droht. Das wird sicherlich auch ein Problem bei diesem Wiederaufbau werden. Ja, die Sprengung dieses Staudamms, des Kachowka-Staudamms, das war sicherlich eine Eskalationsstufe, die nächste, die gezündet worden ist in diesem Krieg. Wer dafür verantwortlich ist, ist ja bis heute unklar, spricht alles dafür, dass die russischen Streitkräfte es waren. Die waren auch diejenigen, die vor Ort waren. Sie haben also dieses Wasserkraftwerk und den Staudamm besetzt und auch die Stadt Nowokachowka, die zu diesem Staudamm gehört. Und insofern spricht natürlich vieles für eine russische Urheberschaft dieser Katastrophe. Und mittel- und langfristig wird diese Katastrophe die Menschen im Süden der Ukraine natürlich weiter beschäftigen. Also wie gesagt, die Region ist eigentlich landwirtschaftlich eine der wichtigsten Regionen in der Ukraine. Das heißt, für die Menschen, für die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst, was das Thema Ernährung angeht, aber eben auch für die Ernährungssicherheit in der Welt. Also der globale Süden, viele Länder, insbesondere in Afrika, brauchen ganz dringend ukrainisches Getreide. Und wenn das in Zukunft nicht mehr geliefert werden kann, weil die Region zu einer Wüste wird, ist das ein Problem, was eben nicht nur die Ukraine, nicht nur in Europa, sondern die ganze Welt betrifft. Insofern wäre es, glaube ich, dringend geboten, dass man den Ukrainerinnen und Ukrainern auch da hilft, den Süden wiederherzustellen, wenn dieser Krieg mal endlich vorbei sein sollte, dass man also nicht nur dann wieder Aufbauhilfe leistet für die zerstörten Städte, für die zerstörten Dörfer, sondern eben auch ein Augenmerk darauf richtet, diese Region wieder vernünftig herzustellen, sodass sie wieder der Landwirtschaft dienen kann. Und diese langfristigen Folgen alleine nur der Kachowka-Katastrophe, die zeigen meines Erachtens auch, wie unfassbar groß die Herausforderungen sind, vor denen die Ukraine und die Menschen in der Ukraine stehen, wenn dieser verdammte Krieg mal irgendwann vorbei sein sollte. Also alleine dieser Aufbau, nur dieser Bewässerungssysteme, möglicherweise auch der Staumauer, das wird ja Milliarden verschlingen. Also dieser Staudamm ist einfach gigantisch groß gewesen. Vielleicht einfach mal eine Größenordnung. Also in diesem Stausee war 90 Kubikkilometer Wasser. Das ist ungefähr ein Drittel dessen, was im Bodensee ist. Also Deutschlands mit Abstand größtem See. Also man kriegt dann ungefähr ein Gefühl für das, was da kaputt gegangen ist. Und das ist eben nur ein kleiner Part von den Dingen, die kaputt gegangen sind in der Ukraine. Wie gesagt, ich habe so viele zerstörte Dörfer, so viele zerstörte Straßen, so viele zerstörte Städte gesehen. Zehntausende von Häusern, von Wohnblocks, von Krankenhäusern, Schulen und so weiter sind kaputt. Die ganze Stromversorgung muss im Grunde genommen komplett neu aufgestellt werden. Also im Grunde genommen muss dieses komplette Land nach Kriegsende wieder aufgebaut werden. Und das wird eine immense Herausforderung sein. Wie gesagt, nicht nur für die Ukrainerinnen und Ukrainer, sondern auch für die Weltgemeinschaft, die am Ende auch davon profitieren wird, wenn die Ukraine wieder aufgebaut wird. Denn, das habe ich ja gesagt, auch die Ernährungssicherheit der Welt steht da auf dem Spiel. Und insofern ist die Weltgemeinschaft natürlich gefordert, da sehr, sehr aktiv zu werden. Das war die heutige Folge unseres Podcasts. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr uns euren Freundinnen und Freunden, Verwandten oder sonstigen Menschen empfehlen könntet. Gerne bitte folgen auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder wo ihr uns auch immer zuhört. Ihr könnt auch gerne mal bei mir auf meinem privaten Facebook-Account einfach Jan Jessen eingeben, vorbeischauen und wenn ihr mögt, Kommentare hinterlassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, euch bei der nächsten Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Macht's gut, bis denn und ciao.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.